Wir wollen uns heute Morgen eine Geschichte anschauen von dem Honi. Ich weiß nicht, kennt den jemand von euch? Honi ist ein Kreiszieher gewesen. Und diese Geschichte von diesem Honi, die befindet sich ungefähr im ersten Jahrhundert vor Jesus. Und es gibt eine Lücke zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Es sind 400 Jahre. Der letzte Prophet, der geredet hat, war der Malachi. Und dann kommt das Neue Testament der Matthäus und der Matthäus ist das Matthäusevangelium. Und zwischen diesen beiden Büchern in der Bibel sind knapp 400 Jahre und in diesen 400 Jahren redet Gott nicht. Er schweigt einfach. Es gibt keine Propheten, es gibt keine Richter mehr, es gibt keine Könige mehr. Und folgende Situation. Es ist eine wahre Begebenheit. Wir haben eine verheerende Dürre, es ist mega die Trockenzeit. Und eine ganze Generation an Menschen droht auszusterben. Und es ist die Generation, aus der dann Jesus kommt. Und wie gesagt, der letzte jüdische Prophet, der hat schon lange, lange, lange Zeit vorher gelebt. Und es ist Geschichte. Und Propheten, das waren ja die Menschen, die diese Verbindung zu Gott hatten. Also Gott sagt zum Jeremia oder zum Hesekiel oder zu den anderen Propheten, das ist das Wort des Herrn und jetzt geht zum Volk und erzählt es dem Volk. Und das ist schon lange, 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 lange Geschichte. Und genauso ist es mit dem Thema mit den Wundern. Wunder sind auch schon lange Geschichte im Volk Israel. Und das gab es mal, das weiß man. Also man sitzt abends in den Häusern in Jerusalem und erzählt sich diese Geschichten. Man erzählt sich diese Geschichten bei jedem Schabbat, erzählt man sich die Geschichte, wie Gott das Volk aus dem Roten Meer durchs Rote Meer durchgeführt hat, das Meer geteilt hat, den Pharao besiegt hat. Also die Geschichten von den Wundern, die gab's, aber das war vor langer, langer Zeit. Die Urväter, die haben das erlebt. Aber selber erlebt man keine Wunder mehr. Und vielleicht geht's dir und mir ähnlich wie diesem Volk 400 Jahre vor Christus, dass man weiß, dass Gott Wunder tut. Aber man kennt vielleicht auch Leute, die haben schon Wunder erlebt, aber vielleicht hast du selber noch kein Wunder erlebt. Aber jetzt zurück in die Geschichte. Also Dürre, kein Regen und es ist eine lebensbedrohliche Situation. Und in dieser Geschichte, in dieser Situation gab es einen Mann, der hat Honi geheißen. Und Honi, das war so ein Typ, wenn du dem begegnet bist, dann wusstest du, wer Honi ist. Das war ein exzentrischer Mann. Vermutlich war der so ein bisschen drauf wie der Johannes der Täufer, also draußen in der Wüste Rabatz machen, Honig und Heuschrecken essen. Und dieser Honi, der hat vor den Stadttoren vor Jerusalem gelebt. Und der Honi, das war jemand, der hat gesagt, ich glaube noch an Wunder und ich glaube auch daran, dass Gott heute noch spricht, dass Gott heute noch Wunder tut. Das wusste der Honi. Der Honi wusste, dass Gott immer am Wirken ist. Immer, also der Hüter Israels schlummert und schläft nicht. Gott ist einfach immer am Wirken, permanent, auch wenn wir es nicht mitbekommen. Und dieser Honi, der hatte auch schon ein paar Wunder in seinem eigenen Leben erlebt. Und jetzt kommt es dazu, das Volk in Jerusalem, Dürre, Trockenheit, lebensbedrohliche Situation. Und sie gehen vor die Stadttore Jerusalems und gehen zu diesem Honi und sagen, Honi, du bist unsere letzte, also du bist unsere letzte Hoffnung. Kurz, ihr sucht vielleicht diese Geschichte in der Bibel. Diese Geschichte steht nicht in der Bibel. Diese Geschichte steht im babylonischen Talmud. Der babylonische Talmud, das ist so ein Riesenschriftwerk und er ist nicht das Alte Testament, aber in diesem Talmud kommen Bücher aus dem Alten Testament vor. Es ist so diese Weisheitsliteratur, das sind Bücher, also Sprüche, Hohelied, Psalmen, Hiob, Klagelieder, die sind in diesem Talmud drin. Und ein Teil von diesem Talmud ist die Mischna. Und die Mischna ist die mündliche Überlieferung der ersten fünf Bücher Mose. Das gab es schon immer im Judentum. Die Juden hatten schon immer eine mündliche Überlieferung von dem, was man gesagt hat. Und wenn du jetzt nach einem Bild googeln würdest, da hast du so ein kleines Stück aus der Bibel. Und außenrum um diese Bibeltexte ist nochmal so ein Rahmen und das sind diese mündlichen Geschichten drin. Da ist das, wie man das Alte Testament verstehen soll. Da werden praktisch die Gesetze ausgelegt. Das ist die Mishnah. Und in der Mishnah kommt dieser Honi vor. Also das ist ein Mann, der hat gelebt. Und man hat in der jüdischen Kultur diesen Honi mit Elia oder Habakuk gleichgesetzt. Es ist eine reale Person, der gelebt hat. Wie gesagt, es ist nicht die Bibel, aber es ist im Talmud. Und der Talmud ist einer der wichtigsten Schriften im Judentum. Der Josephus Flavius, das war so ein, also wenn man was über jüdische Geschichte wissen will, dann muss man Josephus Flavius lesen. Der war selber Jude und der tut die Geschichte vom Judentum, der hat Bücher geschrieben und in diesen Büchern von diesem Josephus, der auch historisch ist, der auch historische Geschichten erzählt, bei dem kommt dieser Honi auch vor. Also auch der Josephus Flavius hat über Jesus geschrieben und der Honi, der kommt davor. Und ich tue das jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Martin Luther, der hat auch mal gesagt, der Talmud ist kein Bibeltext. Aber er ist es wert, dass wir ihn anschauen. Wir setzen den Talmud nicht gleich mit der Bibel, aber es ist es wert, reinzuschauen und von ihm zu lernen. Mal gucken, was da drin steht. Und vielleicht findet man in dieser jüdischen Geschichte des Glaubens Prinzipien, die auch heute noch gelten oder gelten. Und die Geschichte von diesem Honi ist nicht nur eine Legende, sondern er ist bewiesen, diesen Menschen gab es, dieser Mensch hat gelebt. Und der Talmud, der babylonische Talmud, ist in Originalsprache in Hebräisch geschrieben, aber es gibt eine katholische Bibliothek und die haben teilweise diesen Talmud ins Deutsche übersetzt. Und ich habe diese Texte gefunden. Und jetzt schauen wir mal an, was da passiert. Wegen der Not bläst man Lärm. Also die Not ist der Regen. Ausgenommen die Menge des Regens. Es geschah, dass sie, also die Leute, zu Honi, dem Kreiszieher, sagten, bete, dass Regen herabkommt. Da sagte er zu ihnen, geht hinaus und bringt die Passaöfen hinein ins Haus, damit sie nicht zerweichen. Er betete, aber es kam kein Regen herab. Also, die Leute gehen zu Honi. Honi, du bist unsere letzte Rettung. Honi, bete für Regen. Der Honi betet für Regen. Pech gehabt, Honi, da passiert ja gar nichts. Und es ist so, der Honi, der sagt auch, bringt eure Passaöfen ins Haus rein. Und wir müssen wissen, habe ich da was kaputt gemacht? Ja, danke schön. Dankeschön. Der Honi, der sagt, bringt eure Passaöfen rein. Und diese Passaöfen, das waren solche Apparate. Das waren diese Öfen, in denen die Juden ihr Passabrot gebacken haben, weil wir wissen ja aus dem Alten Testament, dass zu diesem Passabrot, da darf kein Sauerteig rein, also hat man das außerhalb vom Haus koscher gebacken. Das waren so riesen fette Smoker, das waren keine Mikrowellen, die man mal kurz einpackt, sondern es waren riesen fette Apparate von Öfen und der Honi sagt, hey, nehmt mal diese Öfen und packt die schon mal weg, weil gleich wird es das Regnen anfangen. Und die Leute machen das und packen ihre Öfen weg, aber es regnet einfach nicht. Und der Honi, der hat sich, finde ich, da ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Der hat gesagt, hey, wegpacken. Und diese Dinger wegzupacken, das war Arbeit. Das hat man nicht mal kurz in einer halben Stunde erledigt, sondern um diese Öfen abzubauen, um wieder aufzubauen. Eigentlich steht der Honi in dem Augenblick richtig saudumm da, finde ich. Er sagt was und es passiert nichts. Kennst du das? Dass du zu jemandem sagst, ich bete für dich und dann passiert einfach nichts. Also ich kenne das. Und da steht man manchmal auch ein bisschen blöd da. Also hey, ich lege dir jetzt die Hand auf und du wirst wieder gesund. Hey, ich spreche jetzt ein Gebet für dich und es passiert einfach nichts. Und ich glaube, dass genau solche Situationen, die bringen Leidenschaft hervor. Und Leidenschaft heißt auch, das schafft Leiden. Also ich leide manchmal darunter, wenn ich bete und es passiert nichts. Und dieser Honi, der macht dann was. Und zwar, jetzt kommen wir zu dem Kreisziehen. Der Honi hat vermutlich keine Kreide genommen. Der Honi draußen vor Jerusalem nimmt vermutlich einen Stock und zieht um sich herum einen Kreis. Und sagt, heißt dann, er machte einen Kreis und trat in ihn mitten hinein und sagte vor dem Herrn der Welt, deine Kinder haben ihr Angesicht auf mich gerichtet. Also Gott, du bist der Herr dieser Welt und dein Volk Israel kommt zu mir und bittet mich darum, dass ich um Regen bete und die haben ihr Angesicht auf mich gerichtet und jetzt ziehe ich diesen Kreis und ich schwöre dir vor deinem Namen, also vor Gottes Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Also nochmal, es gibt nichts zu trinken, es gibt keinen Regen und der Honi stellt sich hin und zieht einen Kreis und sagt, ich verlasse diesen Kreis erst, wenn du mein Gebet erhörst, Gott. Also eigentlich sagt der Honi, ich werde sterben, Gott, wenn du nicht Regen schenkst, weil ich werde diesen Kreis nicht verlassen. Ich werde mir nichts zu trinken holen. Ich werde so lange hier stehen und sitzen bleiben, bis was passiert. Und übrigens, Gott, die Leute haben schon ihre Passaöfen weggeräumt. Also jetzt mach mal, Gott. Ich sterbe, die Leute hatten einen Haufen Arbeit und ich werde nicht weichen, bevor du, Gott, deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Wir kennen die Geschichte, eine ähnliche Geschichte in der Bibel, Elia, der auch sagt, da gibt es keinen Regen in Israel. Und dann sagt er zu seinem Knecht, zettel mal da 7-mal hoch und runter auf dem Berg. Und der Knecht, der rennt 7-mal hoch und 7-mal runter und 7-mal hoch und 7-mal runter. Und irgendwann mal sieht sein Knecht dieses kleine Wölkchen. Und dann sagt der Elia, jetzt fängt es Regen an. Genau, also wir kennen das, dass jemand sagt, Gott, es muss jetzt was passieren. Der Honi, der hat um sein Leben gebetet. Er wäre gestorben, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Und ich finde das ziemlich kühn von diesem Honi. Eigentlich ist es auch ein bisschen unverschämt. Und es war auch unverschämt für alle anderen, die das gehört haben. So redet man nicht mit Gott. Also man tut Gott keine Bedingungen stellen. Das macht man einfach nicht. Jetzt lesen wir weiter und dann passiert was. Da begann der Regen herabzutröpfeln. Also normalerweise hätte jetzt da nochmal so ein extra Klick kommen müssen, ist egal. Also es tröpfelt. Und eigentlich hätte der Honi jetzt sagen können, danke, danke Gott, es tröpfelt ein bisschen. Ich habe für Regen gebetet, ist für mich in Ordnung. Aber der Honi sagt, nicht so habe ich verlangt. Viel mehr Regen für Gruben, etwa 10 Handbreit tief, längliche Gräben und viereckige, geräumige Höhlen. Also es fängt das Nieseln an. Aber der Honi ist damit nicht einverstanden. Er sagt, nee, Gott, so habe ich nicht gebetet. Ich habe für Regen gebetet und es nieselt nur. Was soll das, Gott? Und dann lesen wir in diesem Talmud, dass es so übelst angefangen hat zu regnen. Das war so eine Umweltkatastrophe. Der Regen, der ist so brutal runtergeschossen, dass es zu viel war. Und dann sagt der Honi wieder, das sagte er nicht, so habe ich verlangt. Vielmehr Regen des Wohlgefallens, des Segens und der freiwilligen Gabe. Also es fängt an, es gibt eine Naturkatastrophe. Und dann sagt der Honi wieder, stopp Gott. Ich habe nicht für eine Naturkatastrophe gebetet. Ich will, dass ein Regen runterfällt des Wohlgefallens. Ich möchte, dass es so regnet, dass es für uns passt. Und jetzt geht diese Geschichte weiter. Da kam der Regen herab, wie es recht ist, bis dass die Israeliten hinausgingen aus Jerusalem nach dem Berg des Hauses, also vom Tempel, vor dem Regen. Sie kamen und sagten zu ihm, zu Honi, wie du gebetet hast, ihn den Regen betreffend, dass er herabkomme, so bete, dass er fortgehe, weil es mittlerweile so regnet, dass es zu viel geworden ist. Also Honi, du hast für Regen gebetet, es kamen Nieseln, damit warst du nicht einverstanden. Dann hat es aus allen Wolken runtergeschifft. Das war auch nicht in Ordnung. Dann hast du gesagt, es soll normal regnen. Jetzt regnet es normal. Aber jetzt langt's, Honi. Jetzt sag doch bitte wieder Gott, es soll aufhören zu regnen. Und dann sagt der Honi, ja, geht hinaus und seht, ob der Mahnstein vom Regen ausgelöst worden ist. Man geht davon aus, historisch, dass dieser Mahnstein, das ist wie so ein Schwimmer, das kennen wir in unserem Autotank, wenn der Tank voll ist, steigt der Schwinger nach, dieser Schwimmer da nach oben. Wenn man eine Zisterne hat, ist so ein Schwimmer drin und wenn der praktisch ausgelöst, das heißt, es war ja so trocken, dass der irgendwie am Boden geklebt hat und wenn dieser Mahnstein, dieser Schwimmer praktisch frei geworden ist und nach oben gekommen ist, dann werde ich beten, dass es nicht mehr regnet. Soweit diese Geschichte. Was machst du jetzt damit? Doch eigentlich einfach, oder? Du gehst jetzt nach Hause, schnappst dir einen Stock, gehst in deinen Garten und ziehst einen Kreis. Machst du, oder? Machst du vermutlich nicht. Weil so wie der Honi mit Gott redet, so macht man das eigentlich nicht. Also, ich glaube, dass wir uns alle denken, man kann doch Gott nicht zwingen, was zu tun. Und nur weil es beim Honi geklappt hat, heißt es doch noch lange nicht, dass es bei mir geklappt hat. Und wenn ich jetzt nach Hause gehen würde und würde einen Kreis ziehen und würde Gott sagen, Gott, jetzt habe ich einen Kreis gezogen und ich zwinge dich jetzt dazu, mein Gebet zu erhören, weil ich habe einen Kreis gemalt. Und der Honi, der hatte auch einen Kreis gemalt. Also Gott, du musst jetzt handeln. Ich glaube, dass es nicht so funktioniert. Aber, also nochmal, ob das zu 100% so stattgefunden hat, das wissen wir nicht. Es ist eine Geschichte, aber es ist eine Geschichte von einem Mann, der historisch bewiesen ist. Ob das alles so stattgefunden hat, weiß ich nicht. Aber dass es passiert ist, das wissen wir, weil es einen Haufen Menschen gibt, die über diesen Honi geschrieben haben. Jetzt ist die Frage das, was Luther am Anfang gesagt hat. Was für Wahrheiten oder was für Prinzipien stecken in dieser Geschichte drin? Und ich glaube, das erste Prinzip, das drin steckt, ist dranbleiben. Einfach dranbleiben. Der Honi, der hätte bei dem leichten Niesenregel, es hat ja angefangen zu tröpfeln, hätte der Honi eigentlich sagen können, hey, das ist das Wunder, ich habe für Regen gebetet, jetzt nieselt's, danke Gott, Job erfüllt, ich mache einen Haken dran, ich habe gebetet, es ist in Ordnung. Aber dann hätte der Honi das wahre Wunder verpasst, dass es nämlich so regnet, dass die Zisternen wieder voll werden und dass diese Generation, aus der Jesus gekommen ist, nicht verdurstet und nicht stirbt. Das kleine Wunder, das es hier genieselt hat, das war nur der Anfang dieser Geschichte. Der Honi ist dran geblieben. Er hätte auch aus diesem Kreis rausstiefeln können. Er hätte sagen können, ich habe meinen Kreis gezogen, es fängt das Nieseln an, jetzt stiefel ich aus dem Kreis wieder raus und dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber der Honi war hartnäckig. Er ist dran geblieben, er war anhaltend und ich glaube, dass 2000 Jahre später Gott immer noch so unterwegs ist, dass er Menschen sucht, die in so einer Haltung beten. Es ist nicht genug, Jesus. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Gott, wir brauchen mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte nicht nur ein bisschen Nieselregel haben. Ich möchte die Fülle haben, von der du redest in Johannes 10. Wer an mich glaubt, von dem werden lebendige Ströme Wasser fließen und ihr werdet ein Leben in Fülle haben. Ich bin nicht zufrieden, Jesus, mit ein bisschen. Ich möchte alles von dir haben. Und ich glaube, die Wahrheit in dieser Geschichte ist, mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Beter. Es ehrt Gott, wenn wir mutig beten. Es ehrt Gott, wenn wir zu ihm sagen, Gott, ich will mehr haben von dir, weil du versprichst uns mehr in deinem Wort. Und ich glaube, dass wenn wir so beten, dass Gott den Beter dann auch ehrt damit und seine Gebete erhört. Ist eigentlich ganz einfach, Klammer auf. Ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch mit zwei Damen gehabt, nach einem Gottesdienst, wo ich auch auswärts gepredigt habe. Und diese beiden Damen haben zu mir gesagt, hey Markus, ich bin ganz ehrlich, ich bin die letzten paar Jahre in meine Gemeinde gegangen, wegen dem Kirchenkaffee. Ich habe nichts erwartet von der Predigt, ich habe nichts erwartet von dem Lobpreis, ich habe einfach nichts erwartet. Ich komme in den Gottesdienst, weil man das so macht, aber ich gehe nicht in den Gottesdienst, weil ich was erwarte von Gott, dass Gott heute Morgen in meine Lebenssituation spricht. Und in dieser Gemeinde, wo ich war und predigen durfte, da war ich echt on fire. Also ich bin fast, du hast gesagt, ich brauche Freiheit, genau, ich bin da rumgehüpft. Und das mache ich normalerweise nicht. Ich bin jetzt nicht der fahnenschwingende Charismatiker oder so, gar nicht. Aber ich habe da Vollgas gegeben. Und wisst ihr, warum ich Vollgas gegeben habe? Weil die Leute, die vor mir gesessen waren, mich angeguckt haben und ich habe ihnen angesehen, die wollen was, die erwarten was. Die wollen heute Morgen, dass Gott zu ihnen spricht. Und weil das so ist, habe ich das wie gemerkt. Da sitzen Menschen, die wollen mehr. Und es hat mich so motiviert. Und es hat vielleicht hat es den Heiligen Geist in mir so angesprochen, dass ich völlig in absoluter Freiheit da vorne stehen konnte und predigen konnte. Und ich glaube, dass Gott immer so handelt, dass Gott sich darüber freut, wenn wir was von ihm erwarten. Dass Gott es ehrt, wenn wir sagen, wir gehen in eine Gemeinde, wir gehen in den Gottesdienst, weil wir erwarten von dir, Gott, dass wenn ich nach Hause gehe, nicht so nach Hause gehe, wie ich gekommen bin. Ich erwarte von dir Erneuerung, ich erwarte von dir Veränderung, ich erwarte von dir Wiederherstellung und das erwarte ich, weil ich in eine Gemeinde gehe. Und das ist die Haltung, die Gott ehrt. Also ein mutiges Gebet, was erwarten, weil ich an einen Gott glaube, der was bewirken kann. Nicht, ich glaube nicht an mich, ich glaube nicht an die Lobpreisband, ich glaube auch nicht an die Gemeinde, sondern ich glaube, dass Gott durch die Predigt, durch den Lobpreis in der Gemeinde geehrt wird, wenn ich sonntagmorgens in die Gemeinde gehe und was erwarte. Wenn ich nichts erwarte in meinem Leben, dann werden diese Kreise immer kleiner. Wenn ich viel erwarte von Gott, dann ziehe ich große Kreise in meinem Leben. Und es ehrt Gott, wenn wir von ihm was erwarten. Und ich glaube, dasselbe ist auch, wenn es um Wunder geht. Und ich muss, es war ja ein Wunder, was da passiert ist. Und ich glaube, ich muss was Grundsätzliches wegen Wundern sagen. Es ist ganz oft so, ich habe ein Problem in meinem Leben, also da war auch ein Problem, und jetzt brauche ich ein Wunder. Und ich brauche, dass Gott eingreift. Und ich fange das Beten an, ich ziehe meinen Kreis, und eigentlich geht es mir letztendlich nur darum, dass Gott mein Problem löst. Eigentlich soll es mir darum gehen, dass Gott dadurch geehrt wird. Versteht ihr den Unterschied? Ich will ein Wunder, weil dadurch Gott geehrt wird. Wenn Gott mein Problem dann auch löst, Halleluja, danke Jesus. Aber ich möchte ein Wunder in meinem Leben erlesen, weil ich weiß, dass Gott dadurch geehrt wird. Weil Gott dadurch groß gemacht wird. Und das Problem ist aber, wenn wir die Bibel aufschlagen und Wunder angucken, dann ist es doch so, dass allen Wundern in der Bibel, also ich kenne kein einziges, wo das nicht so ist, ein Problem vorausgeht. Es geht immer ein Problem voraus. Israel steht vorm Schilfmeer, da ist ein Problem. Voraus das Meer, hinter ihm der Pharao. Also da ist ein Problem und deswegen brauchen sie ein Wunder. Und dann passiert auch das Wunder. Im Neuen Testament, der Lazarus, der ist tot gewesen. Da war ein Problem, da war eine Not, da war Leid. Wasser zu Wein, ja, es gibt keinen Wein mehr, da war ein Problem. Und dann wird Wasser zum Wein. Und Taube, Stumme, Blinde, Blutfüßige, Kranke, Ausgestoßene wegen Ausschlag, die haben alle ein Wunder erlebt. Aber die hatten vorher Probleme, die teilweise schon jahrelang gegangen sind. Also zu einem Wunder gehört meistens ein Problem. Und am Teich von Bethesda zum Beispiel, dieser Mann, der da seit 40 Jahren rumliegt und darauf wartet, dass sich endlich dieser Teich da bewegt, dass er gesund wird, der hat ein Problem. Und wir, und das sage ich auch, da nehme ich mich voll mit rein, ich möchte Wunder erleben, die Frage ist, nehme ich auch das Problem an? Nehme ich das Problem an? Oder sage ich, Gott, eigentlich will ich nur ein Wunder, das Problem kannst du behalten. Nimm mir das Problem weg, und sorg für ein Wunder. Oder habe ich den Glauben daran, dass ich sagen kann, okay, Jesus, ich nehme auch das Problem aus deiner Hand. ich stelle mich dem Problem und vielleicht hast du mir dieses Problem gegeben, damit ich dich besser kennenlerne, damit ich näher an dein Herz rankomme. Oder gehe ich her und sage, Jesus, Wunder, Halleluja, aber das Problem nimm's doch bitte jetzt gleich weg. Und es ist ein Unterschied, wie ich damit umgehe. Und es ist so, wo meine Ohnmacht oder unsere Ohnmacht mit Gottes Allmacht zusammenkommt, da geschehen Wunder. Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, ich muss kapitulieren, Gott, ich kann das gar nicht mehr alleine. Da ist so ein fettes Problem in meinem Leben. Ich kann das alleine nicht mehr handeln. Ich habe also dieses Ohnmachtsgefühl, kennt ihr das? Ich hatte mal so ein Ohnmachtsgefühl, wo ich mit dem Auto gefahren bin. Und zwar, es war Winter und ich bin unter so eine Brücke durchgefahren. Und unter der Brücke war Eis, das habe ich aber vorher nicht gesehen. Und unter der Brücke hat angefangen, sich mein Auto zu drehen. Also erst 180 Grad, dann dachte ich so, okay, jetzt stehe ich mit meinem Auto auf der Gegenfahrbahn und es kam ein LKW angerast. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, und da war ich noch nicht gläubig, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe zu Gott gerufen. Und irgendwie habe ich es hingekriegt, dass mein Auto sich nochmal 180 Grad gedreht hat und ich einfach weitergefahren bin. Aber in dem Moment, ich war ohnmächtig, ich habe keine Möglichkeit gehabt, das irgendwie zu handeln. Und genau dann, wenn ich sage, hey, ich krieg's nicht hin. Ich krieg das selber nicht hin. Das sind diese Ohnmachtsmomente. Und dann kommt Gottes Allmacht. Und dann geschehen Wunder. Und ich glaube, dass jeder von uns diese Gottes Allmacht erleben will. Aber ohne diese menschliche Erfahrung der Ohnmacht, so geht's oft nicht. Und mir ist es wichtig, und ich möchte jetzt auch heute Morgen eins deutlich machen, weil das alles durchzieht, was wir glauben oder eben nicht mehr glauben. Wenn wir an Wunder glauben, wenn wir an Gottes Eingreifen glauben, wenn wir daran glauben, dass Gott allmächtig ist, dann müssen wir verstanden haben, dass Gott für uns ist. Gott ist immer für uns. Auch wenn es gerade in meinem Leben Probleme gibt. Auch wenn ich gerade in einer Situation drin bin, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Auch wenn ich gerade in einer Situation drin stecke, wo ich mir denke, warum ich und nicht der andere? Warum passiert mir das immer? Also ich kenne das. Und manchmal fühle ich mich auch ein bisschen wie verflucht. Kennt ihr das? Kennt das jemand von euch? Passiert immer mir. Ich bin immer der Depp. Warum passiert das nicht dem, der genug Geld hat? Warum verliere ich meinen Job? Warum geht jetzt mein Auto kaputt, wenn ich in Urlaub fahren will? Warum, wenn wir in Urlaub fahren, mein Sohn hat eine Hypospathie, also der hatte eine Harnröhrenverkrümmung. Und irgendwann mal, der wurde viermal operiert oder fünfmal. Und die letzte OP war, dass man ihm dann aus seiner Backe Gewebe genommen hat, hat daraus eine Spirale gebaut und hat es in seinen Pipi reingenäht. Wow, warum passiert mir das? OP hat funktioniert, wir fahren in Urlaub, haben uns auf den Urlaub gefreut. Das Erste, was passiert, wir fahren 2 Stunden in Urlaub, mein Sohn bekommt eine Hodenentzündung. Halleluja. Warum passiert mir das, Gott? Warum? Und trotzdem halte ich daran fest, dass ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint und dass Gott immer für mich ist. Egal was passiert, Gott, du bist für mich. Und wenn ich dieses Denken habe, dann verändert es auch mein Gebetsleben. Wenn ich denke, dass Gott gegen mich ist, wenn ich der Meinung bin, ja, irgendwie Gott, du meinst es schon gut mit allen anderen draußen auf dem Missionsfeld, da erleben die Missionare Wunder und da passieren echt krasse Sachen. Aber in meinem Leben, Gott, passiert es einfach nicht. Also das heißt ja irgendwie, Gott, du meinst es nicht gut mit mir. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge vom Teufel, der uns sagt, Gott, du meinst es nicht gut mit mir. Gott, du meinst es mit allen anderen gut, aber ich habe schon irgendwie immer Pech. Und es gibt einen Psalm in der Bibel. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Also es werden uns große Nöte treffen. Es wird uns nicht immer gut gehen. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Trotzdem bist du unsere Zuversicht, Gott. Auch wenn wir große Nöte haben. Auch wenn die ganze Welt verrückt spielt. Gott, du bist trotzdem für uns. Und das verändert mein Denken. Jesus hat gelitten. Jesus kommt auf die Welt für wen? Für dich und für mich. Gott ist für uns. Gott ist für dich. Jesus leidet für wen? Für uns. Jesus hat ganz viel getragen für wen? Für uns, für mich, für dich. Jesus stirbt am Kreuz für wen? Für dich und für mich. Jesus überwundet den Tod für wen? Für mich, für dich und für alle anderen. Also dieses Gott ist für uns, ist die Grundlage dafür, dass ich bete. Es ist die Grundlage dafür, dass ich einen Kreis ziehe. Und es ist die Grundlage dafür, dass ich Wunder erwarte. Und es gibt so eine Bibelstelle, die muss ich uns auch kurz erklären. Das ist nämlich auch sowas. Das ist eine Bibelstelle, Römer 8, 28, da heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Steht in der Lutherbibel. Für dienen steht im Griechischen, ich habe das hier, Synergeo. Das heißt, also S-U, Synergeo. Im Lukas ist dasselbe Wort für dienen, das heißt Latreo. Und im Markus-Evangelium steht Dunaio. Also es gibt drei verschiedene Wörter für dienen oder für Hilfe in der Bibel auf Griechisch. Jetzt steht in diesem Vers hier in Römer für das Wort dienen Synergeo. Da steht nicht, dass uns alles zum Besten dienen wird. Aber das sagt man ganz oft. Hey, wenn es dir mies geht, wie heißt du? Cyril. Cyril, dir geht's mies, weißt du was? Ruf mal Römer 8, 28, weil, hey, schau mal. Du liebst Gott, oder? Also dient dir alles zum Besten. Dein Kind ist gerade eben von dem Auto überfahren worden. Hey Cyril, easy, dient dir zum Besten, oder? Nein, das ist eine falsche Übersetzung. Und daraus haben wir Christen was gemacht, wo wir ganz schnell Menschen vertrösten können. Es gibt eine Übersetzung, dass Gott denen, die ihn lieben, in allen Dingen das Beste wirkt. Das ist, also, es macht was ganz anderes, oder? Nicht, es dient alles zum Besten, sondern Gott wirkt, dass alles, also dass es gut wird. Und eine andere Übersetzung wäre, wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute, das Beste zu bewirken, zu schaffen, zu Schande zu bringen. Das heißt Synergeo. Synergeo heißt wie Synergie. In dem ganzen Mist, der uns passiert, wirkt Gott mit mir zusammen, dass es was Gutes wird. Aber es dient mir nicht alles zum Besten. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ob ich jemanden seelsorgerlich vertröste und sage, hey, ist alles easy, Mann, du liebst Gott und Gott liebt dich und jetzt ist halt einfach alles Mist in deinem Leben, aber das dient dir schon. Oder ob ich sage, in dem ganzen Mist drin, Synergeo, wirkt Gott mit dir zusammen, dass du das überstehst, dass du das überwinden kannst. Das ist ein Unterschied. So, beim Kreise ziehen. Das ist die theologische Basis dafür, warum wir Kreise ziehen. Gott ist für uns und nicht alles dient uns zum Besten, sondern Gott wirkt in den schwierigen Situationen mit uns zusammen, damit was Gutes daraus entsteht. Das ist die Grundlage, warum wir beten, das ist die Grundlage, warum wir glauben und das ist die Grundlage, warum ich in meinem Leben Kreise ziehe. Ich mache das. Und ich möchte euch ein kurzes Erlebnis erzählen. Wir fusionieren ja mit der FEG in Wallisellen. Und wir haben Räume gebraucht. Wir hatten Räume. Wenn umgebaut wird, brauchen wir Ersatzräume. Und ich habe in meiner Gemeindeleitung gesagt, so, jetzt hocken wir uns hin und wir ziehen den Kreis. Und dieser Kreis lautet, wir wollen das beste Gebäude in Wallisellen zu dem besten Preis und wir geben uns mit nichts weniger zufrieden. Und wir haben das beste Gebäude zu einem Preis bekommen, der unschlagbar ist. Passiert es immer, wenn ich einen Kreis ziehe? Nein. Aber da ging es um Gottes Ehre. Wir sind Gemeinde und wir brauchen ein Gebäude. Und wir geben uns nicht mit einer Müllhalde zufrieden, sondern wir brauchen Kinderräume, wir brauchen eine Küche, wir brauchen Büroräume, wir brauchen einen Gottesdienstraum, wir brauchen Technik und wir haben keine Lust, jeden Sonntagmorgen die Technik irgendwo aufzubauen und wieder abzubauen. Wir haben keine Lust, unsere Kaffeemaschine damit hinzuschleppen, weil der Umbau eh schon genug Energie kostet. Also Gott, wir wollen das Beste, was du hast in Wallisellen. Und es ist passiert. Und ich habe gesagt, okay, Halleluja Gott, du hast die Ehre, nicht wir. Es kam an uns herangetragen, wir haben das gar nicht gesucht. Und das passiert, wenn ich weiß, dass Gott für mich ist, wenn ich weiß, dass, in dem drin Gott mit mir zusammenwirkt, damit es gut wird und weil ich daran glaube, dass Gott gut ist. Und dann ist es passiert. Und ich könnte jetzt weitermachen, aber das lasse ich jetzt ganz kurz. Genau. Es gibt noch diesen einen Vers, wo es heißt, wenn Gott für uns ist, wer soll wider uns sein? Genau. Und dann liest man ein paar Verse weiter und dann kommt eigentlich als Antwort, Paulus sagt, Gott ist für uns, wer soll wider uns sein? Und 5 Verse später schreibt er den Römern, dass sie verfolgt werden, sie werden getötet, wie Schlachtviehe. Also Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Und ein paar Verse weiter beschreibt er, obwohl Gott für uns ist, dass er trotzdem Leid erfährt. An Gott zu glauben heißt nicht, dass wir kein Leid erfahren. An Gott zu glauben heißt nicht, dass wir keine Probleme haben werden. Aber an Gott zu glauben heißt, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Mitten im Leid triumphieren wir. Nicht, Gott macht meine Probleme weg. Jesus, wir wollen ein Wunder. Ja, und ich sage auch Ja zu dem Problem. Und dann werde ich mitten in diesem Problem Gott erleben. Genau. Ich komme jetzt zum Ende. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar diese Geschichte, da geht es auch ums Kreiseziehen. Und zwar der Kreis ist Jericho. Ihr kennt Jericho? Die ziehen einen Kreis um Jericho. 7-mal. Jeden Tag. 1-mal. Am 7. Tag. 7-mal. Und Israel ist auf dem Weg, das verheißene Land einzunehmen. Und Gott hat ihnen versprochen, ich werde euch dahin bringen. Das ist für euch, das Land gehört euch. Aber jetzt musst du es einnehmen. Und einnehmen heißt, ich ziehe einen Kreis. Gott sagt, das Land gehört euch, aber ihr müsst es einnehmen. Das ist euer Job. Das Land gehört euch schon längst. Aber du musst den Schritt dahin machen. Du musst den Glaubensschritt wagen, Israel. Weil das Land ist besetzt. Und Land ist immer besetzt. Auch geistliches Land, es ist immer besetzt. Wir haben zwar schon den Sieg in Jesus, aber es ist noch besetzt. Einnehmen muss ich es. Und jetzt ist es so, sie müssen kämpfen. Israel muss kämpfen, muss Jericho einnehmen. Und wir müssen wissen, das Volk war vorher 40 Jahre in der Wüste. Es hatte vermutlich irgendwelche Holzschwerter oder irgendwelche Zahnstöcherchen. Es hatte keine Rüstung, es hatte keine Schwerter. Und die Mauer von Jericho war 15 Meter hoch und 2 Meter breit. Kann man nachlesen? 15 Meter hoch und 2 Meter breit. Und da kommt ein Volk, das 40 Jahre lang in der Wüste auch im Kreis gelaufen ist, auch das Kreisziehen gibt, dass man einfach im Kreis läuft. Und Gott sagt, okay, einnehmen, let's go. Geht los, nehmt das Ding ein. Und ich glaube, als Israel vor Jericho angekommen ist, haben sie diese Mauern erschlagen. 15 Meter hoch, 2 Meter breit. Wir haben einen Zahnstocher, Gott. Wie sollen wir denn diese Mauer einnehmen? Also ich hätte jetzt, also wenn Josua sagte dann dem Volk, was sie machen sollen, und wenn ich diese Geschichte das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, Josua sagt, Panzer. Ich schenke euch jetzt einen Panzer. Ich schenke euch eine fette Leiter, ich schenke euch einen fetten Rambock. Panzer, Rambock, Leiter, Maschinengewehr, keine Ahnung. B-52 Bomber, der macht das Ding platt. Aber Josua versammelt das ganze Volk und sagt, hey, ich habe eine Strategie für euch. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht Josua gewesen sein, der dem Volk die Strategie von Gott erklärt hat an dem Morgen. Weil die Strategie war so, hey, jetzt nehmt mal eure Kühe und eure Schafe und alle Hühner, eure Frauen und eure Kinder und euer ganzes Gepäck mit und lauft einfach mal um Jericho rum. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und beim letzten Mal, wenn ihr rumlauft, dann macht er richtig Rabatz, das heißt laut schreien, Trompeten blasen, Pauken schlagen. Und dann wird alles einstürzen. Und ich glaube, dass sich die Israeliten gedacht haben, das ist eine Bombenstrategie, Gott. 15 Meter hohe Mauern, 2 Meter dick. Klar, ich laufe mit meinen Hühnern, mit meinen Schafen, mit meinen Kühen, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Und wir kennen Kinder, wenn es irgendwo hingeht. Wie lange noch, Papa? Und jetzt machst du das. Und ich glaube, dass in dieser Geschichte von Runde zu Runde, und die haben alles erlebt, Die haben alle Emotionen durchgemacht. Da war die Emotion, wie lange noch? Da war die Emotion, was soll das eigentlich? Da war die Emotion, hä, wir laufen jetzt da 7-mal rum und dann fällt die Mauer ein. Kann nicht passieren. Und ich glaube, umso länger sie rumgelaufen sind, umso mehr kam die Erwartung, du stürzt jetzt endlich ein. Also deswegen machen sie auch am letzten Tag diesen Rabatz, diese Erwartung, dass jetzt was passiert. Am Anfang, wie gesagt, wie lange geht's noch? Gott, es ist dein Ernst, Mann. Meine Frau, hochschwanger, ich noch den kleinen Josua und den kleinen Aaron auf dem Arm, schwitze eh schon wie die Sau, so wie ich heute Morgen. Und jetzt soll ich da noch rumlaufen? Und es wurde von jedem Mal wurde es mehr. Hey, wir laufen da rum, wir ziehen den Kreis und jetzt muss was passieren. Also die Erwartung, ich ziehe einen Kreis, ich laufe da rum. Und irgendwann mal war die Erwartung so groß, dass sie am letzten Tag geschrien haben, in ihre Posaunen reingeblasen haben, die Trommeln geschlagen haben, weil sie gesagt haben, hey, jetzt sind wir 7-mal jeden Tag und jetzt am 7. Tag noch 7-mal und jetzt stürzt dieses Ding ein. Und was passiert, das Ding stürzt ein? Weil umso länger ich einen Kreis ziehe, umso höher wird die Erwartung, dass was passiert. Aber ich erlebe alle Emotionen. Warum muss ich da rumlaufen? Warum habe ich keine Panzerfaust? Warum habe ich keinen Panzergott? Warum habe ich keine Leitergott? Aber ich laufe und ich ziehe meinen Kreis und ich werde diesen Kreis so lange ziehen, dass die Erwartung irgendwann mal da ist, dass Gott irgendwann eingreift und dann passiert das Wunder. Und jetzt ist die Frage, kennst du dein Jericho in deinem Leben? Was ist deine Berufung? Jericho war die Berufung des Volkes Israels. 400 Jahre vorher hat Gott gesagt, ihr werdet dieses Land einnehmen. Jericho ist die Gebetserhörung für Israel gewesen. Das haben sie umkreisen müssen. Was ist dein Jericho in deinem Leben? Was ist deine Berufung? Was ist deine Verheißung? Und wo musst du einen Kreis in deinem Leben rumziehen? Ich habe das so oft erlebt, dass Leute beten, und es ist eigentlich ein total, Entschuldigung, wenn ich das heute Morgen sage, das dümmste Gebet, das ich in meinem Leben gehört habe, ist, Herr, schenk mir einen schönen Tag. Ich hasse Sonne übrigens, ja, ich mag es gar nicht, wenn es heiß ist. Ich liebe Schnee und kalt. Jetzt betet der Cyril für einen schönen Tag. Für den Cyril ist ein schöner Tag Hitze. Für mich ist ein schöner Tag Schnee und Regen. Für den Cyril ist ein schöner Tag Skifahren. Für mich ist ein schöner Tag auf der Couch liegen und Netflix gucken. Also, was ist das für ein Gebet? Herr, schenk mir einen schönen Tag. Nein, du ziehst einen Kreis und sagst, Jesus, das möchte ich in meinem Leben. Hör auf, für Sachen zu beten, die sinnlos sind. Es ist ein dummes Gebet zu sagen, schenk mir heute einen schönen Tag. Nein, Jesus, ich möchte heute dich erleben. Und Jesus, nein, ich möchte heute Zeugnis von dir ablegen. Und Jesus, ich möchte, dass du mir heute die Möglichkeit gibst, mit jemandem über dich zu reden. Das ist ein Gebet, aber nicht schenk mir einen schönen Tag. Also wenn meine Frau das beten würde und ich das beten würde, hätten wir Streit. Weil mein schöner Tag wäre auf der Couch liegen, ihr schöner Tag wäre, wenn ich staubsaugen würde. Aber sorry, mache ich halt nicht, weil es ist kein schöner Tag für mich. Deswegen, wenn wir beten, ziehen wir Kreise und wollen Dinge von Jesus haben. Also nochmal, was ist dein Jericho? Wo musst du einen Kreis rumziehen? Und dein Jericho kann Versöhnung sein. Du hast eine Person, der hast du nicht vergeben. Dein Jericho kann sein, dass deine Ehe kaputt ist. Dann ist das dein Jericho. Dein Jericho kann sein, dass du keinen Job hast. Dann bet für einen Job. Dein Jericho kann sein, dass du Gott nicht erlebst, dass du ein Wunder erleben willst. Dann zieh einen Kreis um dein Jericho. Genau. Und jetzt bete ich noch. Und dann möchte ich ein fettes Amen von euch hören heute Morgen. Ausnahmsweise will ich heute das mal hören von euch. Normalerweise, wie gesagt, ich bin kein Fahnenschwingender, sonst irgendwas. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen und Geschichten wie diesem Honi schenkst, einen Mann, der sich hinstellt und sagt, ich ziehe jetzt einen Kreis und ich werde diesen Kreis erst verlassen, wenn du gewirkt hast. Ich danke dir für diese Geschichte mit Jericho. Ich danke dir, dass du Wunder tust, Herr Jesus. Aber ich bitte dich auch darum, dass wir die Probleme, die vor einem Wunder kommen, genauso annehmen. Dass wir uns den Problemen mit dir stellen, so wie ich es gerade eben gelesen habe im Römer 8, 28, wo es nicht heißt, dass uns einfach alles zum Besten dient, sondern dass du mit uns in den schwierigen Situationen zusammenwirkst, damit was Gutes dabei rauskommt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du von jedem von uns das persönliche Jericho kennst. Du siehst unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Sorgen. Du siehst unsere Beziehungen, wo vielleicht kaputt sind. Du siehst die unvergebene Schuld. Und das ist mein und dein Jericho. Und ich danke dir, dass wenn wir einen Kreis ziehen, dass du diese Mauern einbrichst, zerstören wirst, dass du ein Wunder geschehen lassen wirst und dass wir in das Land unserer Verheißung dadurch kommen. Du hast so viel Gutes für uns parat. Und ich danke dir, dass wir Dinge von dir einfordern dürfen im Gebet. Ich danke dir, dass wir frech sein dürfen, wenn wir beten. Und ich danke dir, dass wir von dir jederzeit und immer was erwarten können. Du bist immer am Wirken. God is on the move. Du schläfst nicht. Du schlummerst nicht. Du wirkst permanent in unserem Leben. Wenn du aufhören würdest zu wirken, würden wir tot umfallen. Du wirkst, du möchtest wirken und du möchtest uns beschenken. Du möchtest uns, dass wir Wunder in unserem Leben erleben. Und ich danke dir, dass du das schenken kannst und dass du das tun möchtest. Und ich möchte dich bitten heute Morgen für jeden Einzelnen, dass er sein Jericho anfängt zu umkreisen. Dass Freiheit geschehen darf, dass Mauern durchbrochen werden, dass Dinge eingerissen werden, die uns nicht gut tun, und dass die Mauern von Jericho fallen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.